SWR 2 Wissen.
Ich denke dann an einen Schüler, 12 Jahre alt, der mir immer gezielt ins Gesicht gespuckt hat.
Da kommt eine andere Form von Gewalt ins Spiel, die darin besteht, dass Eltern zum Beispiel den Anspruch haben, bis 12 Uhr abends Lehrer anzurufen, sie zur Rede zu stellen.
Ein 7-jähriger Schüler, der die Schüler angegriffen hat, wo ich dann dazwischen gehen musste und der mich dann attackiert hat, mir ins Bein gebissen hat, mich geschlagen hat, gekniffen hat.
Und daraufhin hat der Schüler in der Rage mich angegriffen mit einer Schere, die er dann in der Hand hatte und versuchte mich dann mit dieser Schere zu stechen.
Ich habe mich sehr erniedrigt gefühlt, als er mich bespuckt hat. Ja, das ging einfach nicht.
Gewalt gegen Lehrer, Mobbing und Schläge. Eine Sendung von Mirko Smiljanic.
Jeder vierte Lehrer war schon einmal Opfer physischer oder psychischer Gewalt von Schülerinnen und Schülern. So das Ergebnis einer vom Lehrerverband Bildung und Erziehung Berlin, kurz VBE, initiierten Umfrage unter knapp 2000 Lehrerinnen und Lehrern. 23% aller Befragten wurden demnach bedroht, beleidigt oder beschimpft, 6% körperlich angegriffen. Dazu zählen Tritte und Faustschläge, Bewerfen mit Gegenständen und an den Haaren ziehen, Bespucken und Beißen. Hochgerechnet gab es an jeder zweiten allgemeinbildenden Schule, von Grundschulen überhaupt Real-, Gesamt- und Förderschulen bis hin zu Gymnasien, gewalttätige Attacken auf das Lehrpersonal. Solche Übergriffe sind nicht neu, in dieser Intensität und Häufung aber ungewöhnlich. Hinzu kommt, dass sie sich keineswegs auf Lehrer beschränken. Genau genommen sind es Angriffe auf Vertreter des Staates, Träger von Uniformen, Feuerwehrmänner, Rettungskräfte und Polizisten sind besonders häufig betroffen.
Ich habe natürlich noch eine Zeit gekannt, als man Polizeibeamte sah oder Lehrer. Die hat man schon mit einer gewissen Ehrfurcht behandelt.
Erinnert sich der 55-jährige Polizeihauptkommissar Horst Franke, Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Bergisch Gladbach.
Wir hätten es nie uns erlaubt, einen Polizeibeamten oder überhaupt eine Autoritätsperson in irgendeiner Form anzugreifen.
Heute herrscht eine andere Atmosphäre. Ehrfurcht und Respekt waren gestern. Selbst bewaffnete Polizeibeamte sind vor gewalttätigen Übergriffen nicht sicher.
Ich wurde zu einer Schlägerei gerufen. Wir haben versucht, die Personen zu trennen. Eine Person hat sich hier deutlich als der Hauptstörer, Hauptaggressor hervorgetan. Wir haben die Person deutlich angesprochen, das zu unterlassen. Letztendlich mussten wir diese Person aber fixieren und wollten die Person der Wache zuführen. So, und während dieser Tätigkeit, also des Fixierens und Handfesseln anlegen, wurden wir aus dem Rückraum von einer uns unbekannten Person angegriffen.
Richtig schlimm wird's, wenn Polizeibeamte Menschenmengen gegenüberstehen. Beim Auflösen einer nächtlichen Veranstaltung
wurden wir quasi mit einer Flut von Bierdosen bombardiert.
Die Erlebnisse vieler Lehrerinnen und Lehrer auf den Schulhöfen und in Klassenräumen gehen in die gleiche Richtung.
Ich denke dann an einen Schüler, 12 Jahre alt, der mir immer gezielt ins Gesicht gespuckt hat. Und ich habe folgende Maßnahme dann ergriffen. Ich habe ihn mit einer Blumenspritze angespritzt, dann, die ich dann immer in Reichweite hatte.
Alle Lehrerinnen und Lehrer bestanden bei den Gesprächen für diese Sendung auf Anonymität. Selbst die Schulnamen und der Schultyp bleiben ungenannt.
Ein bisschen anders sieht das dort aus, wo es um die Bewertung schulischer Leistungen geht. Da sind einige Eltern sehr anmaßend. Da gibt es also Eltern, die auch keine Rücksicht mehr kennen. Und da kommt dann eine andere Form von Gewalt ins Spiel, die darin besteht, dass Eltern zum Beispiel den Anspruch haben, bis 12 Uhr abends Lehrer anzurufen, sie zur Rede zu stellen oder hier im Schulgebäude plötzlich aufzutauchen, sie anzufahren, warum sie die und die Note gegeben hat oder ein Schüler nicht aufgestuft worden in den besseren Kurs. Also da gibt es schon sehr direkte Angriffe. die also Kollegen dann auch von Elternseite erleben.
Eine andere Situation war ein Schüler, der sehr stark körperlich aggressiv war, der Stühle um sich geschmissen hat, wenn er nicht das machen durfte, was er wollte, der Tische verrückt hat, der andere Schüler, andere Lehrer geschlagen hat, den ich dann wirklich von den Personen weghalten musste, mit dem auf dem Boden lag und einen Ringkampf veranstaltet habe oder machen musste, bis er wirklich sich so körperlich abreagiert hatte, dass er nicht mehr konnte. Ich dann auch nicht mehr, aber ich sag mal, die Aggression entladen war und dann erst wieder eine Ansprache oder irgendeine Möglichkeit von Verhalten irgendwie, was dann angemessen war, gezeigt werden konnte.
Ein 7-jähriger Schüler, der die Schüler angegriffen hat, wo ich dann dazwischen gehen musste und der mich dann attackiert hat, mir ins Bein gebissen hat, mich geschlagen hat, gekniffen hat, wo es dann nur half, dass ich mich auf den Schüler gelegt habe und den festgehalten habe, bis er sich beruhigt hat.
Ich habe Fälle behandelt, jetzt auch von Kollegen, wo Kollegen direkt Gewalt angedroht wurde, wo ein Kollege, der zum Beispiel ein Schüler, der auf dem Schulhof rauchte, zur Rede stellte und der Schüler dann antwortete, was willst du, ich kann dir das Nasenbein brechen. Ja. Oder ich habe schon erlebt, dass eine Kollegin, die einen Schüler ermahnte zu irgendetwas, dann ein Lied vorgesungen kann, worum es darum ging, dass man jemanden die Nase blutig schlagen kann und dass man ihm die Knochen brechen kann.
Seit einigen Jahren berichten Lehrerinnen und Lehrer immer wieder von Gewaltattacken in Klassenräumen, so Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Lehrerverbandes Bildung und Erziehung, der die Umfrage zur Gewalt gegen Lehrkräfte in Auftrag gegeben hat. Es hört ihnen aber niemand zu.
Ich glaube, das größte Problem, was Lehrkräfte mit dieser Thematik haben, ist, dass es zu sehr in der Tabuzone ist. Dass sie das Gefühl haben, dass wenn sie einen solchen Vorfall erleben, nicht die genügende Unterstützung durch den Dienstherrn kriegen, heißt zum Beispiel durch das Schulamt oder durch die Bezirksregierung. Und das macht ihnen sehr zu schaffen. Sie fühlen sich alleingelassen. Sie haben immer das Gefühl, dass das Problem, dass ein solcher Vorfall zu ihrem Privatproblem heruntergeredet wird.
Rasch steht der Vorwurf im Raum, Persönlichkeit und pädagogische Fähigkeiten des Lehrers reichen nicht, um mit gewalttätigen oder mobbenden Schülern fertig zu werden. Das aber rührt an den Grundfesten der beruflichen Identität einer jeden Lehrerin und eines jeden Lehrers. Hinzu kommt ein zweiter Grund, warum vor allem viele Schulleiter einen weiten Bogen um dieses Thema machen. Hat sich erst einmal herumgesprochen, dass es an bestimmten Schulen zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Schülern und Lehrern kommt, wird niemand mehr seine Kinder dort anmelden.
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle, dass man Angst hat um den Ruf der einzelnen Schule. Aber es kann ja nicht sein, dass, sage ich mal, die Unversehrtheit des Lehrers ausgespielt wird gegen das Ansehen der Schule. Ich glaube, dass es ganz einfach wichtig ist, und das haben wir auch erreicht durch diese Umfrage, dass das Thema öffentlich diskutiert wird und dass Lehrer eher den Mut haben, jetzt damit nach vorne zu gehen und sagen, das ist mir passiert, weil sie eben wissen, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass es viele ähnliche Fälle gibt.
Wo liegen die Ursachen für diese Übergriffe? Warum sind gerade Lehrerinnen und Lehrer Ziel tätlicher Angriffe? Verrohen die Bürger? Hat das Solidarprinzip ausgedient? Oder lassen sich die aktuellen Entwicklungen ganz anders deuten, etwa als Ausdruck einer ebenso unglücklich wie brachial artikulierten Befreiung? Ein Blick in die Geschichte der Schule ist an dieser Stelle hilfreich. Anders als in den USA wurde die Schulpflicht in Deutschland der Bevölkerung per Gesetz übergestülpt.
So Wende 18. bis 19. Jahrhundert plus minus, nicht? Zum Teil gegen enorme Widerstände. Also man nahm ja da zum Beispiel der agrarischen Bevölkerung Arbeitskräfte weg, nicht? Also das hat dann jahrhundertlang gedauert, bis der Beschulungsgrad annähernd 100 Grad erreichte. Das ist das eine, nicht? In den USA zum Beispiel kam die Bewegung von unten, hier kam sie von oben.
Werner Sacher, emeritierter Professor für Schulpädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Die Lehrkräfte dieser niederen Schulen, dieser Pflichtvolksschulen, die waren erst mal Gemeindeangestellte. Die waren eigentlich Hungerleider, denen es nicht gut ging und sozialen Prestige ziemlich gering angesiedelt. Und die kämpften ein Jahrhundert, anderthalb Jahrhunderte lang, bis sie endlich auch den Status des Staatsbeamten erreichten, nicht? Des Staatsbeamten, was bedeutete, man ist nicht abhängig von irgendwelchen Autoritäten vor Ort. Nicht? Und das hat nachgerade eine Erbfeindschaft begründet, kann man sagen, wo ich manchmal denke, das steckt noch in den Knochen. Dass einerseits also diese Lehrerschaft sich lange eine Unabhängigkeit erkämpfte, auf der sie nun immer wieder insistiert, und andererseits eben die Bevölkerung weithin Schule als etwas Aufoktroyiertes empfand. Das muss man wissen, nicht? Das hat sich eine obrigkeitsgläubige Elternschaft dann längere Zeit gefallen lassen, nicht? Und ja, ich denke, mit der Verbreitung von Demokratisierungstendenzen ist die Elternschaft natürlich eben da auch selbstbewusster geworden. Das ist die aktuelle Entwicklung.
Das Verhältnis Eltern-Lehrer war in Deutschland von der ersten Stunde an belastet. Wer kritisch zurückschaut auf seine eigene Schulzeit, findet sicherlich Situationen, in denen diese Erbfeindschaft durchschimmert. Ein Blick in die Geschichte der Körperstrafe, so der justiziable Begriff für Ohrfeigen, Kopfnüsse und so weiter, verdeutlicht das Problem. Die letzten Bundesländer verboten die Prügelstrafe an Schulen im Jahre 1973, also in einer Zeit, als Teile der Gesellschaft auf die Barrikaden gingen.
Radio Revolution, Radio Revolution.
Ende der 60er Jahre kaperte eine linke Splittergruppe die Frequenz des Senderfreies Berlin. In den 70er Jahren gründeten sich tausende Frauen- und Umweltgruppen, allen voran die Anti-AKW-Bewegung. Anti-autoritäre Kindergärten schossen wie Pilze aus dem Boden. Die Pille ermöglichte eine Sexualität ohne Angst vor Schwangerschaften. Der zweite Bildungsweg holte Arbeiter an die Hochschulen. Studenten experimentierten mit neuen Wohnformen. Und wo Wohnungen fehlten, wurden Freistehende vor allem in den 80er Jahren einfach besetzt.
Wir leisten nur passiven Widerstand, das heißt, es fliegen keine Gegenstände vom Balkon oder aus dem Fenster raus. Wir leisten auch keinen aktiven Widerstand gegen irgendwelche Bäume, die ins Haus reinkommen. Das heißt, wir lassen uns entweder raustragen, wenn es möglich ist, oder lassen uns auch wieder selbst entscheiden, ob wir freiwillig gehen.
Es waren Jahre des Aufbruchs und der Befreiung. Und dieser Aufbruch hinterließ auch an Schulen Spuren. Junge Lehrerinnen und Lehrer gingen mit großem Enthusiasmus in den Unterricht, um endlich eine Pädagogik durchzusetzen, die aus Kindern selbstbewusste und kritische Erwachsene macht.
Das wird mit Sicherheit als Befreiungsakt gelebt und erlebt.
Gabriele Haug-Schnabel, Leiterin der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen in Kandern bei Basel.
Ich habe in den 70er Jahren, in den 80er Jahren in vielen Modellschulen Verhaltensbeobachtungen gemacht. Ich habe Schüler in sogenannten Schulen für nicht beschulbare Kinder unterrichtet und ich habe festgestellt, dass die antiautoritäre Erziehung einfach das Nachdenken, wie trete ich als Erwachsener in Situationen auf, die mich überfordern, demjenigen gegenüber, der mich jetzt gerade eben überfordert, dass das schon die Pädagogik eigentlich massiv weitergebracht hat.
Das Kind mit seinen Wünschen und Bedürfnissen stand im Mittelpunkt, nicht mehr das System Schule, vertreten durch autoritär, manchmal auch brutal auftretende Lehrerinnen und Lehrer. Die antiautoritäre Erziehung in ihrer reinen Form funktionierte allerdings nicht. Alles regellos laufen zu lassen, nein, das konnte kein vernünftiges Ziel sein. Es fehlten Personen mit natürlicher Autorität.
Die darauf begründet ist, dass wir Grundnormen haben, wie wir A miteinander umgehen und vor allen Dingen auch, welche Instanzen wir in unserem Staat haben, die dafür sorgen, dass das, was wir Wähler ja auch bitte immer im Auge behalten sollten, diese Normen auch aufrechterhalten können.
Trotz aller Probleme hat aber die antiautoritäre Erziehung der modernen Pädagogik unverzichtbare Impulse gegeben, so wie die gesamte Aufbruchsstimmung aus den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts bis heute fortwirkt. Für viele und für vieles war es tatsächlich Befreiung, was damals geschah. Allerdings hat diese Befreiung ihren Preis, so Professor Wilhelm Heidmeier vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Ein Mehr an Freiheit bedeutet immer auch ein weniger an schützenden Strukturen.
Wir leben ja zunehmend in einer Gesellschaft, in der es eine Wertepluralisierung gibt, was gleichzeitig Freiräume ermöglicht, andererseits aber bestimmte Normerosionen auch mit sich bringt. Das heißt, dass nicht immer ganz klar ist, was soll denn hier nun gelten? Und das ist natürlich dramatisch, wenn Gewalt im Spiel ist, denn Gewalt ist immer eine Machtdemonstration oder zumindest der Versuch einer Machtdemonstration. Und dann muss man sich fragen, woran liegt das, dass man so sehr auf Machtdemonstrationen setzen muss, indem man nicht mehr die psychische und physische Unversehrtheit des Gegenübers respektiert.
Drei Gründe spielen eine Rolle. Da ist zunächst einmal der schon angesprochene Wertepluralismus, der das Ziehen klarer Grenzen schwieriger macht. Zum Zweiten haben vermeintliche Autoritätspersonen wie Lehrer, Polizisten, Feuerwehrmänner und Rettungskräfte, aber auch politische Mandatsträger und Behördenvertreter beim Bürger ihren Nimbus verloren. Die über Jahrhunderte tief verwurzelte Angst vor der Obrigkeit hat sich in den 60er und 70er Jahren aufgelöst. An ihre Stelle treten Wut und Aggression, die in Leistungsgesellschaften westlicher Prägung vor allem sogenannte Abgehängte und Verlierer nutzen.
Es geht ja in dieser Gesellschaft immer doch darum, Stärke beweisen zu müssen. Diejenigen, die etikettiert werden als Loser, als Weicheier etc., gelten nichts. Und dieser Druck, Stärke zeigen zu müssen, ist, glaube ich, ein Aspekt. Also Stärke gegenüber Mandatsträgern, Stärke gegenüber Vertretern des Staates. Und insofern sind Lehrer und Lehrerinnen natürlich auch Vertreter des Staates. Und da gibt es offensichtlich Verschiebungen.
Gewalt gegen Lehrer ist grundsätzlich vergleichbar mit Messerattacken auf Jobcenter-Mitarbeiter und das Zusammenschlagen von Rettungssanitätern. Dabei geht es keineswegs nur um physische Gewalt. Weit häufiger beklagen Lehrkräfte zum Beispiel psychische Übergriffe.
Da wird die Gewalt nur subtiler. Das kann man ja auch durchaus bei den verschiedenen aggressiven Verhaltensweisen in unterschiedlichen Schultypen sehen. Ich bin davon überzeugt, dass die körperliche Gewalt in den gymnasialen Bereichen so nicht ausgeprägt ist. Das hängt an der Schülerschaft zusammen, aber das hängt auch dann damit zusammen, dass dort sensible Aggressivität ausgelebt wird. Und da an Aggressivität kommt man ja nun gar nicht ran mit Strafgesetzen, sondern Strafbarkeit fängt ja erst da an, wo die körperliche Unversehrtheit nicht mehr gegeben ist. Und dann wird man das einfach subtiler verhandeln und wir haben nichts gewonnen.
Nun sind soziologische und gesellschaftspolitische Diskussionen rund um das Thema Gewalt gegen Lehrer richtig und wichtig. Dem Lehrer und der Lehrerin in den Schulen bieten sie aber nur begrenzt praktische Hilfe. Unterstützung brauchen sie aber im stressigen Alltag mit aggressiven Kindern und Jugendlichen. Schulklassen sind zunächst einmal große Gruppen, in denen Lehrer Gruppenmitglieder sind. Je nachdem, wie die Gruppenmitglieder sich verhalten, ist die Stimmung gut oder schlecht, herrscht eine entspannte Atmosphäre oder eine angespannte, sind die Schülerinnen und Schüler konzentriert bei der Sache oder fahrig. Die Gruppenmitglieder Lehrer und Lehrerin spielen dabei natürlich eine entscheidende Rolle. Sie reagieren auf das Verhalten ihrer Schüler mit den ihnen möglichen Verhaltensweisen. Die können klug und professionell sein oder auch nicht. Im letzten Fall kippt vielleicht die Stimmung mit der Folge, dass sich eine anfangs harmlose Situation zu einem handfesten Konflikt ausweitet. Lehrer sind mitverantwortlich für das, was im Klassenraum geschieht, auch für aggressives Verhalten von Schülern. Und genau da sieht Norbert Rauch vom Institut für Lehrerfortbildung in Essen Handlungsbedarf.
Viele Lehrer sind nicht ausgebildet in der Frage, wie sorge ich dafür, dass eine gute Arbeitsatmosphäre in der Klasse herrscht? Dazu müsste man wissen, wie man mit Schülern soziales Training macht. Wenn man aber schon mit einer normalen Klasse kein soziales Training macht und soziales Lernen in Klassen manchmal eine untergeordnete oder gar keine Rolle spielt, dann ist auch kein Wunder, dass es, wenn schwierigere Schüler hinzukommen, es große Schwierigkeiten gibt. Eine gut stabilisierte Klasse aus normalen Schülern in Gänsefüßchen wird auch mit dem ein oder anderen schwierigen Schüler leichter klarkommen. Aber wenn es einem Lehrer nicht gelingt, noch nicht mal die gutwilligen Schüler für sich zu motivieren, als Verbündete zu gewinnen und sie zu stärken, eine gute Klassengemeinschaft zu bilden, dann schafft er es mit anderen Schülern schon gar nicht.
Eine Schule irgendwo in Deutschland, Fortbildung für das gesamte Kollegium. Wie schaffe ich eine entspannte Atmosphäre in der Klasse? Wie reagiere ich auf aggressive Schüler? Diese beiden Fragen stehen an diesem Freitag im Mittelpunkt. In kleinen Gruppen haben sich die Lehrerinnen und Lehrer im Schulgebäude verteilt. Erste Aufgabe: Jeder beschreibt einen schwierigen Schüler. Zweite Aufgabe: Jeweils zwei Lehrer spielen anschließend in verteilten Rollen das Verhalten des Jungen oder des Mädchens nach.
Die Situation ist folgende, dass Fabian mal wieder sich nicht an die Schulregel gehalten hat, irgendwie in anderen Klassenräumen rumzulaufen, hetzt andere Schüler auf, gibt den Nackenkotelett, so wie man so schön sagt, und wird dann zu Recht von Lehrern auf sein Fehlverhalten hingewiesen, sieht es aber überhaupt nicht ein, weil er sich immer als der einzige Angeklagte fühlt und alle anderen um ihn herum dürfen das machen und kann die Situation überhaupt nicht verstehen.
Das heißt, wir könnten eigentlich zwei Runden machen. Das heißt, einmal dürfen Sie der Schüler sein und dann machen wir noch mal eine Runde, wo Sie der Lehrer sein können.
Katja Liefer, Trainerin am Institut für Lehrerfortbildung Essen.
Ja, das würde ich auch machen, ja.
Dann bräuchten wir jetzt als erstes noch einen Lehrer.
Ich mache das.
Und schon geht's los.
Also okay, du brauchst gar nicht zu fragen, du wirst gleich schon hören, was wieder los war, ne? Immer ich, das ist unglaublich, ne? Immer ich, mach da nicht mehr mit, ne? Kannst du vergessen. Immer die, ne? Immer machen die anderen nix und ich bin immer der Einzige, der was macht. So, ne? Die sind echt blöd. Der haut den, ne? Und der haut den und der haut den. Keiner sieht was und ich krieg wieder ein. Ich muss gleich wieder nach Hause, weiß ich jetzt schon. Ich muss gleich wieder gehen.
Fabian, kannst du mir erzählen?
Nee, aber warum denn? Ich will dir gar nichts erzählen. Warum denn? Warum soll ich dir was erzählen? Die anderen wissen sowieso alles besser. Wieso denn?
Welche anderen?
Ja. Komm, du fängst auch schon wieder an. Hör doch auf.
Ich möchte dir gerne zuhören. Ja. Ich möchte die Situation verstehen.
Warum soll ich dir denn zuhören?
Weil ich dein Lehrer bin und dir gerne zuhören möchte.
Du sagst sowieso wieder, dass ich nach Hause gehen muss. Das sagst du sowieso wieder.
Verzweifelt versucht die Lehrerin, Fabians Wortschwall zu unterbrechen. Ohne Erfolg.
Du musst nach Hause gehen, wenn du die Regel verletzt hast, das weißt du.
Ja und? Ich hab die Regel, aber ich hab überhaupt nichts gemacht.
Nach 2 Minuten unterbricht Katja Liefer das Rollenspiel.
Mach einen Cut in dieser Situation und jetzt kommt der Schüler zu Wort. Wie ist es Ihnen gerade in der Situation gegangen?
Mir hat überhaupt niemand zugehört. Also ich habe überhaupt gar keinen Zugang gehabt. Ich war so aufgeregt irgendwie. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben und alle wollen was von mir.
Und wie ist es Ihnen als Lehrerin gegangen?
Schwer den Punkt zu finden, den Zugang zu Ihnen zu bekommen. Also mir hat er zwischendurch, ich stehe jetzt auf und lege ihm die Hand aufs Knie, aber er ist 17 und ich bin Lehrerin, dann mache ich das nicht. Also mein Bedürfnis sagt, komm Fabian, ne? Ich nehme dich jetzt mal kurz in den Arm und gebe dir die Rückmeldung, ich bin da. Braucht er wahrscheinlich in der Beziehungsebene, aber ich kenne Fabian dafür zu wenig, um mir zu sagen, Hand drauf.
So arbeiten sich die Lehrerinnen und Lehrer durch das Verhalten ihrer schwierigen Schüler, bekommen und geben Tipps und Hinweise. Richtig spannend wird es beim Rollentausch. Katja Liefer übernimmt den Part von Fabian.
Boah, immer bin ich das gewesen! Jetzt kommen die gleich wieder und dann gibt's wieder Ärger und ich muss sowieso wieder nach Hause!
Fabian, alles gut, alles
gut. Nee, es ist überhaupt nicht gut, du brauchst überhaupt nichts erzählen, die kommen jetzt sowieso gleich und sagen dir
Fabian,
was.
Fabian, weg! Lass uns einfach Unterricht machen und nachher
rausgehen.
Ich möchte jetzt hier Unterricht machen mit den anderen Schülern, du gehst jetzt bitte raus.
Geh überhaupt nicht raus.
Geh bitte raus, beruhig dich und komm gleich nochmal rein. Wir können gerne reden, gar kein Problem, aber ich bin jetzt hier im Unterricht, muss mit den anderen Schülern Unterricht machen. Du kannst gerne 5 Minuten rausgehen oder solange du möchtest, aber komm bitte runter, ne, dass ich mit dir nachher vernünftig reden kann.
Cut. Erschöpft sitzen alle Teilnehmer in ihren Stühlen. Auseinandersetzungen auf dieser Ebene sind für Schüler und Lehrer ausgesprochen anstrengend. Aber, so Katja Liefer, der Kontakt zwischen Fabian und Lehrer hat beim zweiten Anlauf geklappt.
Das war jetzt eine für mich völlig natürliche Reaktion. Es hat für mich einen Moment gegeben, wo ich gedacht habe, er hat mich. Haben Sie das gemerkt?
Ja, ich hab das total gemerkt. Und das ist das, was ich mir wünsche, ne? Dass das öfter bei ihm eintritt, ne? Aber ihn aus diesem verdammten Kacktunnel rauszukriegen, ne? Indem man einfach nur mit ihm reden will, ist halt voll schwer. Ich werde beim nächsten Mal das machen. Ich werde wirklich mit allen Schülern die Klasse verlassen und ihn da sitzen lassen.
An konkreten Beispielen lernen und trainieren die Lehrer Methoden und Strategien beim Umgang mit aggressiven und gewaltbereiten Schülern. Erstaunt und erleichtert stellen sie fest, die Techniken funktionieren, sie sind den Attacken nicht mehr hilflos ausgeliefert. Die Wortwahl ist wichtig, wie sich Lehrer aggressiven Schülern nähern, nie frontal und zu nah, immer Fluchtwege offen lassen, der Augenkontakt, das Spiel von Nähe und Distanz und natürlich die professionelle Perspektive des Lehrers auf seine Schüler, die immer, auch in schwierigen Momenten, getragen sein sollte von Wertschätzung, so die Verhaltensbiologin Gabriele Haug-Schnabel.
Aber mit absoluter Sicherheit. Und zwar Wertschätzung auch in dem Bereich, dass man überlegen muss, was kann denn jetzt, ob das jetzt Kind oder Jugendlicher ist? Welche Regeln, welche Grenzen sind für diesen jungen Menschen auch bitte nachvollziehbar? Und das ist in vielen Schulen ein großes Thema geworden, dass immer wieder überlegt wird, welche Regeln von uns sind akzeptabel? Und können auch, wie das Wort sagt, können auch wirklich akzeptiert werden. Und welche Regeln sind dazu da, jemand immer wieder vorzuführen, vor der Gruppe bloßzustellen, was ja mit der größte Aggressionsauslöser ist, um zu zeigen, du passt nicht hier rein. Und da hat man halt das Ziel aus den Augen verloren, dass wir eigentlich wollen, dass die jungen Menschen eben in unser System hoffentlich Wohlüberlegtes hineinwachsen und das dann mit uns Älteren zusammen weitergestalten.
Die Ergebnisse der Umfrage Gewalt gegen Lehrer und Lehrerinnen haben Politiker aller Parteien auf den Plan gerufen. Allerdings zunächst mit den üblichen Reflexen. Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, will Gewalt gegen Lehrer schärfer bestrafen. Im ersten Moment klingt das sinnvoll, ob es tatsächlich die Zahl der Übergriffe deutlich senkt, bezweifeln aber Kritiker. Die Ursachen des Phänomens bleiben unangetastet. Und dazu zählt auch, so der Bielefelder Konflikt- und Gewaltforscher Wilhelm Heidmeier, das auf Auslese orientierte Bildungssystem. Würden Schulen die Stärken der Kinder suchen und fördern, statt ihre Schwächen rot anzukreiden, wäre viel gewonnen. Und wie gehen Lehrerinnen und Lehrer mit den Übergriffen um? Praktisch, jenseits aller theoretischen Diskussionen?
Ich trinke dann eine Tasse Cappuccino, sitze auf der Couch und gucke. Und erzähle das meinem Mann, der auch in so einem vergleichbaren Bereich gearbeitet hat. Und der nächste Tag ist für mich ein neuer Tag. Ich kann das also abhaken und dem Schüler nicht nachtragen.
Ja, ich auch. Ich suche nach einer Erklärung und nach einer Ursache und versuche mich halt in meinem privaten Bereich halt abzulenken, abzureagieren, das nicht unbedingt mit nach Hause zu nehmen. Es gelingt nicht immer, aber doch oft. Man macht sich seine Gedanken, legt sich einen neuen Plan zurecht für den nächsten Tag und fängt dann von vorne an und versucht, dass es besser wird. Und es hat dann eigentlich auch immer ganz gut geklappt.